allererste Grand Prix in Deutschland, der hier ausgetragen werden durfte, der war 1952 gewesen.
Schnarch nochmal, wir hatten doch 1953 den WM-Lauf.
Wo der Fahrer noch hinten auf der Pritsche im Zelt übernachtet.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Überholspur Elektroauto. Heute habe ich ein paar wunderbare Gäste bei mir vom MSC Rund um Schotten e.V. Ich begrüße den Ehrenstreckensprecher Günther Bob.
Dankeschön.
Und dem aktuellen Streckensprecher und im Vorstand Kassenwart. Und Timo, was bist du noch? Archivar?
Nee, Archivar nee. Tatsächlich nicht.
Nein,
das macht ein anderer.
Ja.
Ja, teilweise so ein bisschen Mädchen für alles, kann man so nennen. Ja, Schatzmeister, also Kassenwart, ja. Wie du schon richtig sagst, Lucia, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Hallo.
Gerne, hallo Timo.
Ja.
Timo Neumann. Und dann haben wir hier noch ein Vorstandsmitglied, Jan-Philipp Wagner. Du bist Schriftführer.
Ja, hallo Lucia.
Hallo Jan-Philipp.
Danke, dass wir hier sein.
Schön, dass ihr da seid. Und wir wollen ein paar schöne Sachen besprechen über Termine, die dieses Jahr anstehen. Und der Günther Bob wird uns einige Sachen erzählen. Aus dem Jahr 1953. Das ist nämlich ein ganz besonderes Jahr. Wir haben nämlich ein Jubiläum, ja, beziehungsweise der MSC. Und Timo, welches Jubiläum, von was spreche ich denn da?
Ja, du sprichst von dem großen Preis von Deutschland, den wir 1953 für Motorräder machen durften. Aus dem Grund heraus, dass wir die internationalen Rennen vorher schon hatten, also die deutschen Meisterschaftsläufe im Motorradsport waren schon international ausgeschrieben. Schotten war eine feste Adresse. Mhm. In den 1930er Jahren schon ging das schon los, bis in die 1950er Jahre hinein, und das haben auch andere gesehen, so zum Beispiel der Motorradweltverband FIM. Und die haben uns dann 1953 beauftragt, den großen Preis von Deutschland für Motorräder auszurichten. Man muss dazu sagen, der Grand Prix ist erst 1952 überhaupt erstmals in Deutschland ausgetragen worden. Vorher, ja, war das schwierig wegen Krieg und allem, was da eben als deutsche Schuldnummer dranhing, nicht? Und dann ist man 1952 auf den Nürburgring gegangen, und wir waren noch vor der Solitude, wir waren noch vor Hockenheim, wir waren noch vor anderen. Also wir waren tatsächlich die Zweiten in der Nachkriegsgeschichte, die einen Weltmeisterschaftslauf hatten.
Ja, super interessant. Günther, du warst 1953. Wie alt warst du da?
Da war ich 16.
16?
Damals habe ich Streckenposten bzw. Telefondienst gemacht in der oberen Serpentine.
Aha.
Kann ich mich also noch sehr gut daran erinnern.
Ja.
Und der Timo hat es schon erwähnt, dass wir den WM-Lauf 1953 ausrichten durften. Und das durften, das hat schon so seinen Sinn. Man muss davon ausgehen, nach dem Krieg, wie der Krieg rum war, das erste Rennen war 1957 hier in 47 in Schotten. Und es dürften in Deutschland keine WM-Läufe abgehalten werden. Mhm. Auch deutsche Fahrer dürften im Ausland nicht an WM-Läufen teilnehmen. Wir hatten den Krieg verloren. Ich weiß nicht, ob wir da noch etwas bestraft worden sind. Vor dem Krieg, wenn ich das vielleicht mal erwähnen darf, da ist der Ewald Kluge, Werksfahrer von DKW, der ist mit einer Ladepumpe DKW 250 Kubik auf die Isle of Man und hat dort die gesamte Klasse total zersägt mit dieser Ladepumpemaschine. Und die Engländer waren also ziemlich sauer gewesen, aber nur was, halt nur die 250er Klasse. Aber als dann ein Jahr später der Schorsch Meyer rüberkam mit einer Kompressor-BMW und hat dasselbe in der Königsklasse bei den 500er gemacht. Also waren die Engländer schon sehr stinkig gewesen. Ich weiß nicht, ob wir dadurch aufgrund dessen auch noch ein bisschen bestraft worden sind. Aber wie gesagt, wir hatten den Krieg verloren, wir hatten nichts zu melden. Und bis wir im Ausland erstmal wieder angesehen waren, das hat also schon eine Zeit lang gedauert. Und der erste Grand Prix in Deutschland, der hier ausgetragen werden durfte, der war 1952 gewesen. Der war auf der Solitude bei Stuttgart. Und ein Jahr später haben wir dann den WM-Lauf hier nach Schotten gekriegt. Ja, und dann hat es leider Gottes nicht so funktioniert, wie wir sich das vorgestellt haben. Also Schotten war damals im Aufruhr gewesen. Die ganze Stadt war geschmückt mit Fahnen und mit Fähnchen und in sämtliche Geschäfte stand irgendetwas drin, was auf das Rennen hingewiesen hat. Ja. Entweder ein altes Motorrad oder ein Sturzhelm oder ein Pokal oder Plakat oder also irgendetwas. Das Rennen hat man in alle Ecken gesehen hier in Schotten. Und abgesehen von den Menschenmassen, die hierher kamen. Aber leider Gottes wurde dieses Rennen boykottiert, und zwar in den großen Klassen, bei den 350ern und den 500ern. Und speziell von Nordon und HGS aus englischer Sicht, aus italienischer Sicht, war das Moto Guzzi und Scilera gewesen. Und was war passiert? Bei der Isle of Man gab es 4 Todesstürze. Und da sind die Fahrer plötzlich wach worden, haben gesagt, also so kann es nicht weitergehen. Irgendetwas muss passieren, wir brauchen mehr Sicherheit. Mhm. 14 Tage später war das Rennen in Assen gewesen, in Holland. Und dort hat man sich halt zusammengesetzt und hat beratschlagt. Als das nächste Rennen dann in Spa-Francorchamps stattfand, in Belgien, das war ein Hochgeschwindigkeitskurs, ein Dreieckskurs, 16 Kilometer lang und ungeheuer schnell, keine Sturzräume, Leitplanken direkt an der Straße, also auch dort ist einiges passiert. Das Rennen sollte schon boykottiert werden, aber man hat sich dann geeinigt, hat das Rennen doch gefahren und als man dann 14 Tage später nach Schotten kam, das war das Gegenteil von Francorchamps. Dort war die Hochgeschwindigkeitsstrecke und wir hatten hier die kurvenreiche Strecke. Mhm. Und die Strecke war gesäumt mit dicken Chausseebäumen, die wie eine Wand wirken bei hoher Geschwindigkeit. Und wenn da einer von der Strecke abkommt, also ein Baum trifft, er garantiert. Sicherheitsfaktor, ja, für die damalige Zeit hat man das noch nicht so eng gesehen, wie das heute ist. Und also wie gesagt, wie schon erwähnt, die Engländer und die Italiener sind wieder nach Hause gefahren. Und das Rennen wurde nur in der Klasse 125 und 250 Kubikzentimeter als WM-Lauf gewertet. Das andere war ein deutscher Meisterschaftslauf mit internationaler Beteiligung. Und nachdem aber die Werksmannschaften nach Hause gefahren sind, dann kamen plötzlich, ich glaube, an die 20 Fahrer, Privatfahrer, die dann neu gemeldet haben und am Rennen wieder dabei waren. Also es war eine internationale Besetzung und war eine tolle Veranstaltung. Etwas, ich glaube, über 200.000 Zuschauer sollen das gewesen sein. Damals sind Sonderzüge gefahren von Frankfurt, die nach Schotten gekommen sind, sind zurückrangiert worden nach Nidda und bis nach Friedberg. Und da kam Zug auf Zug, die Straßen waren schwarz von Menschenmenge. Und also es war eine ungeheure Sache gewesen, schon nach dem Krieg. Die Leute haben da vieles verzichten müssen. Und jetzt war plötzlich wieder der Aufschwung da. Und also, ja, tolle Sache.
Ja, ja. Also die Strecke, die Die geht wirklich über die ganzen Kurven. Die hat, das hat hier in Schotten, hat es gestartet, nicht wahr? Und es ist dann über Rudingsein oder ist man zuerst über Götzen gefahren? Weil irgendwie habe ich
ursprünglich auch gelesen, ist man, ja, ursprünglich ist man über Rudingsein gefahren, ja, und kam, ja, über Götzen wieder runter.
Ja, ja.
Aber das war ganz früher, da war auch noch wassergebundene Straße, da gab es also noch keinen Asphalt und keinen Beton. Ach, ja, das, ja, wurde alles dann später gemacht und man hat das also, ich glaube, man hat nur 3 Rennen oder was in diese, gegen diese Rennrichtung gefahren und nachher fuhr man halt über Götzen und kam in Rodingshain runter. Mhm. Und Schotten war halt bekannt als reine Fahrerstrecke. Schotten hat so einige Mutkurven drin, das heißt, der eine Fahrer lässt das Gas offen stehen und riskiert es, der andere macht zu, dann ist er natürlich gleich so viel weiter zurück. Ne?
Mhm. Ja.
Es hat leider Gottes auch in Schotten einige tödliche Unfälle gegeben.
Ja, leider. Das ist wohl wahr.
Nun ist ja für den Motorsport sehr viel getan worden. Vor allen Dingen, es gibt keine Bäume mehr, es gibt keine Mauern mehr, es gibt Sturzräume, es gibt Kiesbetten. Und wenn die heute bei hoher Geschwindigkeit absteigen und es passiert nicht viel. Gott sei Dank.
Ja.
Das wäre also früher unmöglich gewesen.
Und dann diese vielen Zuschauer, die ja damals da waren, die hatten ja auch viel Platz, also die waren überall. Ne? Du hast in den Wäldern und auf den Wiesen, also ich stelle mir das schon irgendwie ziemlich wahnsinnig, ja, vor, krass. Ne?
Die Strecke war die ganze Nacht gesperrt.
Mhm.
Die Leute sind zu Fuß hochgelaufen, die haben gezeltet mit verhältnismäßig primitiven Zelten, so das, was man heute hat.
Ja.
Und rund um die Strecke brannten Lagerfeuer, die ganze Nacht liefen die Lautsprecher mit den neuesten Schlager von Ariola und es war Ansage dabei und die Leute haben getanzt auf der Straße und also es war eine unwahrscheinliche Stimmung, man kann sich gar nicht mehr so vorstellen, wie das gelaufen ist.
Ja, das ist also das Letzte, an was ich mich erinnern kann, als die WM in Deutschland war und als wir so eine ganz tolle Stimmung und die Leute gefeiert haben, so stelle ich mir das ungefähr vor, wie das vielleicht gewesen ist. Nur natürlich viel konzentrierter hier rund um Schotten. Also das muss ein Erlebnis gewesen sein, das ist was ganz Besonderes.
Das war also eine unheimliche Stimmung gewesen. Vor allen Dingen, die Leute waren sich alle einig. Die hatten ja nach dem Krieg alle nicht viel.
Mhm.
Die haben sich ihre Lebensmittel mitgebracht im Rucksack. Die hatten Zelte, die bestanden aus 2 Zeltplanen. Die haben sich beim Bauer ein bisschen Stroh geholt und haben das unten reingelegt. Also die Leute waren mit dem geringsten, kann man sagen, zufrieden gewesen. Ja. Und waren glücklich und froh, der Krieg war rum und es wurde wieder Rennen gefahren. Und meistens hat es beim Schottenrennen auch noch geregnet. Also das muss man auch noch mit einkalkulieren. Die Bauern hier im Vogelsberg, wenn es denen zu trocken war, dann haben die also gesagt, hoffentlich fahren die Schotten bald wieder mal rennen, damit es wieder regnet. Das ist tatsächlich so gewesen.
Ja? Also, das ist ja eigentlich also für die Bauern gut, aber für die Fahrer ziemlich beschadet.
Ja, damals gab es auch noch keine Regenreifen und so Sachen. Also
ja.
Da wurde immer mit demselben Gummi gefahren.
Ja,
ne?
ja. Ziemlich gefährlich. Also ich kann dann schon irgendwie verstehen, dass sie dann rebelliert haben, manche gesagt haben, das ist mir einfach zu unsicher, diese Strecken. Ne? Gerade die durch die Vorfälle, die vorher halt waren.
Schotten wurde eines Teils, leider muss ich sagen, oft auch mit der Isle of Man verglichen. Denn die Isle of Man ist eine Strecke, also das heißt, man muss sagen, früher durften in England keine Rennen gefahren werden. Und die Insel gehört zu England, die Insel Man. Und dann haben die ihre Rennen dort gefahren, dort konnten sie machen, was sie wollten. Die Strecke ist dort 60 Kilometer lang, das kann man sich also gar nicht vorstellen, oder gar 62, also so in der Art. Und es gibt keine Rennstrecke, wo es mehr Tote gegeben hat, wie auf der Isle of Man. Und dort geht es also durch Ortschaften durch, die sehr schlecht gesichert sind, wenn es über steinerne Brücken geht, mit steinerne Brückengelände. Und das ist schlecht abgesichert mit Strohballen. Und das wird halt in England hingenommen. Und wenn man denkt, durch Rüdingshain früher geblasen sind. Ich meine, die Rüdingshainer haben ja immer mitgespielt, das muss man ja sagen. Die haben morgens bei Zeit ihr Vieh schon auf die Weide getrieben und haben die Hühner eingesperrt und die Katze und der Hund und alles. Und dann sind die wie die Verrückten durch Rüdingshain gefahren.
Ja, die Rüdingshainer, die sind sowieso sehr cool in Bezug auf Motorsport.
Ja, das muss man sagen.
Ja, sieht man ja am Bergpreis.
Ja.
Ne? Bergpreis. Jan Philipp, wir hatten jetzt gerade den Bergpreis gehabt vorletztes Wochenende. Das war vom 21. bis zum 23. April. Und du warst ja auch da. Magst du was über den Bergpreis erzählen?
Ja klar, kann ich gerne machen. Also, wie es der Günther eben schon gesagt hat, die Rüdingshainer sind schon so ein besonderes Volk. Auch was den Motorsport betrifft, auch jetzt in der heutigen Zeit, muss man einfach wirklich froh sein, wenn so ein Ortskern, so eine Ortsgemeinde auch noch mitspielt. Weil wer möchte heutzutage noch, der kein Motorsportinteresse zeigt, von Freitag bis Sonntagabend Motoren leeren und vielleicht auch den einen oder anderen leicht betrunkenen Zuschauer durch den Ort laufen haben? Also von daher ist es ein Riesenkompliment, dass sich so ein Ort auch für einen Verein, der eine Veranstaltung durchführen möchte, öffnet.
Ja.
Und da sind wir auch echt froh beim MSC, dass wir die Rüdingshainer auf unserer Seite haben und das gemeinsam mit dem Ort angehen und auch die Vereine, die da mit dem Spiel sind, neben dem MSC noch, weil da haben sich auch wirklich Freundschaften entwickelt zwischen den Vereinen und auch das ist heute wirklich keine Selbstverständlichkeit mehr. Und meiner Meinung nach müsste das Ganze noch weiter ausgebaut werden, jetzt nicht nur auf unseren Bereich gesehen, sondern auch die Fußballvereine. Man muss heutzutage einfach näher zusammenrücken, weil auch die ehrenamtlichen Helfer sind heutzutage nicht mehr so vertreten, wie es früher vielleicht war.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob der Günther da noch zurückblicken kann, wie das früher war. Ich denke, aus der heutigen Sicht war das früher noch mal intensiver, das Ehrenamtliche, weil da auch noch das Interesse irgendwo bestand und auch nicht nur die Arbeit im Vordergrund stand, dem man natürlich heute auch nachgehen muss, keine Frage. Aber einige sind halt heute leider ehrenamtlich nicht mehr so mit an der Stange, wie es vielleicht früher mal war, weil halt auch die Arbeitswege intensiver und länger sind.
Ja, man hat sich gegenseitig früher auch mehr geholfen. Man war mehr füreinander da gewesen. Und ich glaube, das ist heute noch auf Ortschaften wie in Rüdingshain, wird das noch der Fall sein, wo der Nachbar dem Nachbar hilft. Und in Schotten ist das schon vorbei, da macht jeder sein eigenes Ding. Und ja, und ich meine, es gibt ein altes Sprichwort, Einigkeit macht stark. Und nur zusammen sind wir stark und das ist im Sport, egal ob das Motorsport ist oder ob das Fußball ist oder sonst irgendetwas, das sollte eigentlich sein. Und das ist etwas, was im Laufe der letzten Jahrzehnten immer weniger wird und das ist leider verloren gegangen.
Ja, jetzt gibt es aber auch viel, viel mehr andere Abwechslung, viel mehr Freizeitaktivitäten. Das gab es ja früher alles gar nicht so. Also man kann ja von rund um die Uhr kann man bespaßt werden und das relativ einfach. Und ja, da ist es schon schön, wenn dann ein Verein da ist, ne? Ich sag mal, wo man merkt, dass da sitzt nicht nur irgendwer da, sondern da sind Leute da, die zu Freunden sind, die einem helfen. Also das bringt ja einem auch ganz viel Wertvolles. Ne? Das bekommst du ja nicht irgendwo im Internet oder sonst irgendwo. Das hast du nur jetzt da in diesem Verein so. Und um das mal für die Hörer so ein bisschen, damit ihr wisst, wovon wir reden, also Rudings sein, da ist es so, dass dann in ganz vielen Höfen, da stehen die Autos vor den Türen und jeweils dann noch Begleitfahrzeuge dabei, da wird dran rumgeschraubt, da werden die Reifen gewechselt, da wird überlegt, welche Reifen tue ich denn jetzt draufziehen, ne? Im Gegensatz zu dem Grand Prix, Classic Grand Prix, Historic Grand Prix, ist es nämlich so, dass da die Autos fahren und bei dem normalen Grand Prix-Rennen fahren ja die historischen Motorräder. Und ja, das sind dann die Autos, die in ganz Rudingsheim herumstehen. Auf dem Sportplatz sind ganz viele historische Fahrzeuge zu begutachten. Ja, also das ist schon was ganz Tolles und auf jeden Fall ein Besuch. Egal, ob man jetzt Motorsport verrückt ist, aber das alles, dieses Feeling ist schon wirklich genial.
Das macht die Atmosphäre.
Ja, die Atmosphäre.
Und ich meine, wir haben ja früher, bevor wir hier mit dem Grand Prix angefangen haben, der läuft ja jetzt schon über 34 Jahre, glaube ich, ist er schon. Ne? Davor hatten wir Bergrennen gefahren auf dieser Bergrennstrecke, die wir auch eben noch befahren. Damals war das Karussell noch drin, oben im Wald. Das ist also eine Kurvenkombination gewesen, die leider rausgenommen wurde. Und das ist begradigt worden. Und wir haben also Bergrennen gefahren. Ich glaube, es waren so 13, 14 an der Zahl. Und das war für Motorräder, für Gespanne und auch für Autos. Mhm. Also wir hatten Formel-3-Rennwagen da, ausländische Beteiligung. Wir hatten Can-Am-Fahrzeuge da. Das waren also dicke Sportwagen mit richtig Motoren drin und also es war an sich alles da, was Rang und Namen hatte. Und da war natürlich das Fahrerlager, das war oben am Ludwigsbrunnen gewesen. Und aber wie gesagt, die Rudingsheiner waren immer beteiligt. Die hatten also immer den Krach und den Zirkus und wenn die nicht so Motorsport verrückt wären, hätte man das gar nicht machen können.
Und jetzt ist es so, dass am 19. Juli, Timo, ist es richtig, 19. Juli wird dieser Termin, also die Weltmeisterschaft des Grand Prix, 70 Jahre alt.
Richtig.
Und ist da irgendwas Spezielles geplant?
Final noch nicht, sage ich mal, aber ja, die Überlegungen gehen in der Tat dahin. Es gab mal so eine schöne Geschichte, dass man eine Kranzniederlegung gemacht hatte für die Fahrer, die nicht mehr da sind. Sowas schwebt uns vor. Wir haben ja den Englerstein zur Erinnerung an unseren Vereinsgründer. Der ist in der Nähe von Götzen, liegt da an der Landstraße. Und wir haben Gott sei Dank ehrenamtliche Helfer, die da mal ein bisschen das Gestrüpp bis dahin dann mal wegmachen. Den müssen wir einfach mal demnächst Bescheid sagen. Und ja, dann werden wir dort wahrscheinlich mal eine Kranzniederlegung machen. Und das Schöne ist, es gibt schöne Filme aus dieser Zeit. Es gab einen Zahnarzt namens Rockel, der vor 70 Jahren mit seiner Kamera hergegangen ist. Das war ja eine Seltenheit, dass man damals sowas sich leisten konnte. Heute ist das gar kein Problem. Nimmt man das Handy mit dem Wischding, macht die Kamera an, dann hat man ein Bild. Und damals hat der Zahnarzt Rockel gefilmt. Das haben wir auf DVD. Und da sind wir noch am Rechte klären. Das ist noch so ein Thema bei Audi Tradition, gibt es einen Film von NSU, der heißt Der große Sieg. Und er ist 1953 gedreht worden und keiner wusste, was dabei rauskam. Und da sind unheimliche Aufnahmen von Schotten drauf, vom Weltmeisterschaftslauf, von dem ganzen Drumherum, von den Zuschauermassen an diesem Kurs, der übrigens, das kann ich nochmal ergänzen, seit 1938, also es waren schon ein paar mehr Veranstaltungen, im Uhrzeigersinn befahren wird und nicht mehr gegen, weil die FIM das damals so wollte. Und dann ist man ab 1938 also im Uhrzeigersinn gefahren. Hat sogar Sportwagen in dieser Zeit dabei gehabt und auch in den ersten Rennen nach dem Krieg hat man Sportwagen dabei gehabt. Ja, also wie gesagt, wir haben schon was vor an dem Tag, weil irgendjemand uns mal angeschrieben hat und hat uns diverse Jubiläen einfach mal so in den Raum geworfen. 100 Jahre BMW Motorrad steht dieses Jahr an, es steht an. 100 Jahre Horex ist ja nicht weit von hier in Bad Homburg, waren die ja beheimatet und. Beziehungsweise sind es noch mit ihrer großen Fangemeinde. Und das ist dann so siedend heiß uns in den Kopf gekommen. Mensch, schlag nochmal, wir hatten doch 1953 den WM-Lauf. Ne? Und dann muss man, glaube ich, daraus auch was machen. Und dazu ist der 19. Juli meiner Ansicht nach, oder vielmehr unserer Ansicht nach, wir sind ja keine One-Man-Show, ist das schon ein idealer Tag, dass man da einfach mal zurückdenkt und mal so zurückblickt. So ein Throwback, sagt man ja heute, oder Feeling of 53. So haben wir es jetzt in einen Hashtag gepackt, dass man zurückblickt auf diese Zeit, weil klar, Zukunft gestalten ist wichtig, aber wir leben ja auch irgendwo und sehr, sehr gut mit dieser sehr, sehr schönen Tradition im Verein.
Und es gibt ein schönes Plakat, was genau an diese Zeit, an diesen Tag erinnert, an den WM-Lauf.
Ja.
Und das ist das Plakat dann für den Grand Prix im August.
Richtig.
2023, das ist der 19. und 20. August hier in Schotten, wo der Historic Grand Prix dann wieder hier ausgerichtet wird.
Genau. Mhm. Da haben wir ein schönes Plakat gemacht, weil man muss dann einfach auch mal so ein bisschen in diese Vergangenheit zurückgehen. Und wir sind ja, da kommen wir bestimmt noch drauf, irgendwo auf so eine Säule, auf so ein Säulenmodell aufgebaut, dass du die Tradition bewahren musst und dennoch in die Zukunft gehen musst. Weil wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist ganz einfach so. Das ist ja keine leere Floskel, die ich da jetzt hier ins Mikrofon rede, sondern das haben andere Vereine und da rede ich nicht nur den Motorsport, da rede ich über alles andere auch schon erlebt. Wenn man also altbacken sagt, was vor 30 Jahren super war und toll war und ist heute noch toll, nee, mag in Teilen ja stimmen, aber man muss sich weiterentwickeln, man muss sich Gegebenheiten anpassen. Aber dennoch, der Verein hat sich auf die Fahne geschrieben, die Tradition keinesfalls zu vergessen. Und das war, Lucia, wie du es angesprochen hast, der Hintergedanke zu diesem Plakat. Es gab 1953 ein Plakat, das sehr schön war. Vierter Weltmeisterschaftslauf auf dem Schottenring stand da drauf. Wir haben jetzt kürzlich sogar ein Original wieder ins Clubheim bekommen von damals. Und das war so die Inspiration, dass wir einer Grafikerin gesagt haben, so und so, haben das Plakat mitgeschickt, gestalte doch mal und mach mal. Und dann habe ich das Plakat gesehen und denke, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Da haben wir wirklich nur noch Nuancen dran geändert, dass wir die 53 auf das Motorrad vorne hingepappt haben oder virtuell drauf gemacht haben. Ne? Und dann sagte noch einer, 70 Jahre großer Preis von Deutschland, nee, ist nicht ganz richtig, schreibt vor 70 Jahren und dann war es perfekt, dann haben wir das auch noch umgesetzt. Und ich muss sagen, im Bereich Social Media, wo Jan Philipp ja auch Einblick hat, auf die Klickzahlen, das Ding ist, ja, vorsichtig formuliert, schon durch die Decke gegangen. Ich rechne damit, wenn wir jetzt auf die historischen Veranstaltungen der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft gehen, die ja auch bald wieder startet, dann wird da eine sehr große Nachfrage sein. Und was wir auch überlegen, tatsächlich für den Grand Prix ein komplett, ja, ein komplett fast schon nackiges, nur mit dem Club-Logo, so eine Art Sonderplakat zu machen und anzubieten, weil es ist einfach etwas, was uns in die Karten gespielt hat, 1953, diese WM-Lauf, weil wir einfach richtig gut in der Organisation waren und man sollte da auch was draus machen und sollte mal so zurückblicken auf das, was ein kleiner, vergleichsweise kleiner Club da geschaffen hat mit seiner Mannschaft von damals. Und ich glaube, dieser Verein hat da eine schöne Tradition und das wollen wir einfach dann in den Vordergrund stellen.
Wo du gerade sagst, kleiner Club, kleiner Verein, von wie vielen Mitgliedern sprechen wir da? Also jetzt? Und weißt du damals, vor 70 Jahren, wie viel Mitglieder es vielleicht da gab? Weißt du das so?
Vor 70 Jahren, ganz ehrlich, nein. Hm? Um es ganz schnell zu beantworten, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es in den 70er, 80er Jahren Spitzenzeiten gab. 70er Jahre, da waren es über 600. Mhm. Und mittlerweile sind wir nach einem Tief, wir haben dann irgendwann auch mal ein bisschen aufgeräumt von Leuten, die wir ewig nicht mehr kontaktieren konnten. Da muss man die Mitgliederkartei dann einfach mal aktualisieren vor ein paar Jahren und waren dann bei knapp über 300. Aber wir haben der Corona-Zeit stark zugelegt und sind jetzt bei 437 Mitgliedern. Auch dieses Jahr wieder 5 Mitglieder hinzugewonnen. Und das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben Corona uns nicht irgendwo versteckt, sondern haben einen Tag der offenen Tür gemacht, haben uns an Facebook vor die Kamera gesetzt und haben mal was über den alten Schottenring erzählt oder über die Historie des Vereins, haben einfach mal transparent dargelegt, wie es um die Veranstaltungen steht. Kannst du die durchführen oder musst du sie, was wir letztendlich ja dann auch getan haben, musst du sie absagen? Und das ist schon etwas, wo wir sehr, sehr stolz sind auf diese Mitglieder. Und das ist auch etwas, worauf wir aufbauen können, sind damit im ADAC Hessen Thüringen tatsächlich der größte Verein, was Motorsport betrifft. Das ist tatsächlich so. Sag aber kleiner Verein, weil letztendlich ist es doch klar, wie es in jedem Verein ist, ein, ja, ich sag mal 10% ist immer da. Und der Rest ist wunderbar, dass sie da sind, aber du siehst sie halt nicht. Natürlich kannst du von niemandem verlangen, der in Berlin wohnt und Mitglied wird, dass der hierher kommt. Das wird derjenige nicht machen. Wir haben ja Mitglieder bis ins Ausland, nicht? Und aber das ist in jedem Verein so, dass du Menschen hast, die da das richtig fördern und die dann auch gefordert sind, die dann auch ihre Frauen, ihren Mann stehen müssen, ganz, ganz vorne. Und das war damals, denke ich, nicht anders. Und dass dieser Verein sich dann ein Ansehen erworben hat, dass der internationale Dachverband FIM gesagt hat, so, jetzt macht ihr den WM-Lauf. Das war schon so ein Zeichen, dass wir hier in Schotten da schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben über die Jahrzehnte, die es damals ja schon waren.
Ja, und auch heute sehe ich immer wieder, dass ihr Leute mobilisiert und immer Helfer da sind, ziemlich viele. Also ich meine, für so ein Rennen braucht man ja auch viele Helfer. Und die sehen aber nicht unglücklich aus, dass die da stehen. Ne? Und
Ich hoffe nicht, also ich sag mal so. Ich hoffe nicht, dass
in welcher Funktion.
Ja, also ich sag mal so, ich bin jetzt jemand, der so, was die Vorbereitung von Veranstaltungen betrifft, eher im Hintergrund ist. Und das ist mir auch ehrlich gesagt ganz lieb, dass ich da im Hintergrund bin und nicht so sehr vorne dran bin. Aber andere, jetzt Jan Philipp mal gesprochen und der Alex Hirt, unser Sportleiter, die den Streckenaufbau machen, oder der Sascha Fleischer, unser zweiter Vorsitzender, der im Hintergrund die Sachen bestellt, der Gespräche führt mit Institutionen, mit Sponsoren, der dann den Wolfgang, unseren Vorsitzenden, unheimlich unterstützt und eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Auch in Rudingsheine, da sieht man, Rudingsheine ist für diesen MSC in der Tat sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, wir haben 6 von 13 Vorstandsmitgliedern kommen aus Rudingshain. Das sagt schon einiges aus über die besondere Beziehung, die Jan Philipp angesprochen hat. Und ja, du brauchst da eine richtige Manpower. Und ich glaube schon, dass wir gut daran tun, durch die Außendarstellung ganz einfach schon dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht unglücklich aussehen, sondern sie sollen Spaß an der ganzen Geschichte haben. Sie sollen mit Freude sagen, Mensch, das war eine geile Veranstaltung, da hast du Spaß, da hast du Freude. Da kommst du gerne hin, da möchtest du Zukunft gestalten. Und das ist, da denke ich, Jan Philipp, spreche ich für den gesamten Vorstand. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig.
Ja, der Vorstand, die Organisation, will ich mal sagen, die wurde an für sich ja schon immer gelobt. Das fing ja 1947, war der erste Lauf nach dem Krieg. Das, die Organisation kam von Wiesbaden zum Teil, denn der Wiesbadener Automobilclub hat dieses Rennen mit dem Schottener MSC veranstaltet. Mhm. Das, also das erste Nachkriegsrennen.
Ja.
Und auch der Rennleiter, der Gregor Scheuermann, kann ich mich noch erinnern, der kam auch von Wiesbaden. Und schon damals wurde also diese ganze Organisation sehr gelobt und ich muss sagen, das ist eigentlich bis heute so geblieben. Wir sind es an sich gar nicht anders gewöhnt, oder wie?
Also es ist auch gut so.
Ja.
Es ist auch gut so, dass wir es nicht anders gewöhnt sind. Aber es ist natürlich auch wichtig, du hast erfahrene Vorstandsmitglieder, die gehen jetzt, das kann ich sagen, so Mitte, Ende 60 sind die. Die haben also schon auch im Club eine jahrzehntelange Erfahrung. Die haben so ziemlich viele Leute erlebt, auch manchen Trittbrettfahrer, der gekommen und schnell wieder weg war. Das gab es vor 40 Jahren, das gab es vor 3 Jahren, das gab es vor 10 Jahren. Also sowas hast du immer dabei.
Die wirst du immer wieder haben.
Die wirst du immer wieder haben. Das ist aber kein MSC-exklusives Problem, sondern das ist ein Problem, das hast du überall. Dass manche das auch einfach vielleicht gar nicht in böser Absicht einfach unterschätzen, was da dran hängt. Und auf der anderen Seite musst du froh sein, dass du junge Leute wie den Jan Philipp oder den David und auch schon im Hintergrund andere hast, die Verantwortung übernehmen und die nicht nur sagen, ich mach da was. Und wenn du dann mal fragst, hast du das gemacht? Ach nö, hat noch keine Zeit oder wie auch immer. Da muss man heilfroh sein, wenn du dann solche Personen hast, solche Mitmenschen im Vorstand hast, die dann auch tatsächlich gefordert werden, eine Initiative zu ergreifen. Und die, das muss ich immer wieder lobend sagen, der Wolfgang als Vorsitzender auch machen lässt, der dann auch sagt, es ist keine One-Man-Show, jeder macht seinen Job und wir, natürlich muss man mal fragen, was steht denn an, ist dies gemacht, ist das gemacht, man muss eine Checkliste abarbeiten, sonst wird es blöd, wenn man irgendwas vergisst, aber man kann sehr, sehr frei arbeiten und das ist sehr, sehr wichtig und das hat auch, glaube ich, beim Helmut Neumann, nicht verwandt, nicht verschwägert mit mir, aber eine absolute Legende als Clubvorsitzender, gar keine Frage. Und der sehr, sehr viel für diesen Verein gemacht hat. Und ich glaube, das hat auch bei dem schon funktioniert, dass der die Leute hat machen lassen. Dass du weißt, du kannst dich auf den verlassen, der das und jenes macht.
Ja.
Timo, du kannst nicht alles selbst machen. Das schaffst du nicht. Du brauchst deine Leute und musst die Arbeit verteilen. Und das war beim Helmut schon so. Der Helmut hat seine Checkliste gehabt und abends hat er nur noch abgehakt. Das wurde abgearbeitet, da hat er seine Leute und die haben schon gesagt, da kümmere ich mich drum, das mache ich und das macht der und das wurde auch gemacht.
So, und heute, Jan Philipp, ist eine Excel-Liste, ne?
Die
Sascha dann abfragt.
Ja.
Man macht einen grünen Haken dran und fragt dann nur noch, was nicht erledigt ist. Und das funktioniert auch meiner Ansicht nach.
Funktioniert sehr gut und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem Berufsleben, weil in einem Verein ist es auch wichtig, dass man so eine gesunde Mischung hat. Zwischen jung und, ich will jetzt nicht sagen alt, sondern erfahren, weil der etwas Ältere kann vielleicht sagen, hier, wie würdest du es denn angehen? Oder der etwas Jüngere sagt, wie war es denn damals? Und dass man so vielleicht gemeinsam, wie es der Timo vorhin schon gesagt hat, es ist keine One-Man-Show in einem Verein, dass man einfach gemeinsam nach einer vereinspositiven Lösung sucht, um den Verein oder auch die Veranstaltung nach wie vor in eine gute Fahrtrichtung zu lenken.
Ja, und du brauchst auch verschiedene Leute. Der eine kann das, der andere kann das. Der eine ist handwerklich gut drauf, der andere, der kann halt reden wie der Demo und der andere kann das. Man muss jeden das machen lassen, was er am besten kann. Und das alles zusammen, das passt dann.
Nichts hinzuzufügen.
Ja, nichts hinzuzufügen.
Nichts hinzuzufügen, genau.
Ja, ich habe eine ganz tolle Jugend. Also die Elke Lagemann, die hat ja auch die Jugend gut aufgebaut, oder? Also
die Elke Lagemann wirklich gut ab. Ich bin ja jetzt auch schon, mir wurde es ja damals mit in die Wiege gelegt, der MSC Schotten, weil da mein Vater, mein Opa und meine Mutter schon seit klein auf eigentlich im Verein vertreten waren, war es für mich natürlich auch der direkte Weg vom Krankenhaus direkt zum MSC. Und da bin ich auch stolz drüber, dass meine Eltern mich damals eingebracht haben. Und es war damals schon, wie ich mit 4 Jahren da in die Jugendgruppe angefangen habe, war die Jugendgruppe schon extrem stark aufgestellt für Hessen und Thüringen. Und die ganze Jugendarbeit über die Jahre hinweg ist einfach wirklich quer durch die Decke gegangen. Und wir hatten damals verschiedene Jugendleiter, sei es der Klaus Deckmann oder der Stefan Hilberg, dann über die Elke Lagenwand, die Jugend nochmal richtig gepusht hat. Jetzt angekommen beim Alex Kemmer, der die Elke Lagenwand, Timo, vor 2 Jahren
ja.
im Vorstandsamt Jugendleiter abgelöst hat. Also wir haben auch dieses Jahr wieder einen richtigen Anstieg in die Jugendgruppe. Sei auch dem geschuldet, dass wir jetzt wieder die Kartgruppe haben aufleben lassen. Da haben wir ja über Jahre etwas ja, den Staub auf den Karts wirken lassen. Und bis dann die Idee kam, hier, der Kartsport, der ist eigentlich auch attraktiv, weil die Jugendlichen heute sehen eigentlich nur im Fernsehen die Formel 1, die Formel E fahren. Und da kommt man halt nicht hin über den Motorradsport. Also haben wir den Kartsport jetzt mal wieder aufleben lassen, haben da ein Schnuppertraining angeboten, was wirklich sehr gut ankam. Und da sind wir mittlerweile im Aufbau und gehen dann nächstes Jahr so die ersten Termine an, dass wir auch hier in Schotten mal wieder ein Kartturnier austragen.
Ja, das Schöne ist ja tatsächlich, dass dieser Schnupperkurs, wie Jan Philipp gesagt hat, durch die Decke gegangen ist zum einen. Dann sind nochmal 2 Samstage dazu angeboten worden. Dann hat man gesagt, so, jetzt nehmen wir den mit, den. Und dann hat man sich mit 5, 6 Personen, der eine Jüngere, der ist schon erfahren, der ist vom anderen Club zu uns gekommen und auch der Jugendtrainer und die Jugendtrainerin für den Kartbereich sind zu uns gekommen und machen da, wenn man das so beobachtet, eine pädagogisch sehr gute Arbeit, will ich einfach mal sagen, weil sie die Ruhe haben, weil es bringt dir nichts, wenn du draußen den zederten, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, wenn du draußen den zederten Vater oder die zedernde Mutter stehen hast, die dann sagen, das Kind hat da die Pylonen nicht berührt und das Kind kann auch viel schneller und dann wird Druck gemacht. Das wollen wir gar nicht haben. Das ist nicht unsere Philosophie. Die müssen ohne jeden Druck fahren können. Und die ersten Ergebnisse, wir sind dieses Jahr schon außerhalb von Schotten gestartet, einmal irgendwo Glauben-Odenwald, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall am Bergpreis Sonntag in Hungen, beim MSC Holloftal waren wir da zu Gast und der beste Platz war ein 4. Platz, also das sagt man schon geil, dass da ein junger Kerl, ich weiß jetzt leider das Alter nicht, ehrlich gesagt, dass da ein junger Kerl den 4. Platz von ein paar 15 Leuten in der Klasse belegt, dass man einfach stolz und das weist auch diese Arbeit aus. Jetzt geht's Motorradturnier demnächst wieder los. Wir haben die Auftaktveranstaltung jetzt hier im Mai, am 21. Mai bei uns am Englerhaus und auch das wird, denke ich, wieder gut, weil wir da deutsche Meister haben, deutsche Vizemeister haben, Hessenmeister haben, die Mädels und Jungs sind auch Mädels dabei, will ich explizit sagen. Die sind gut drauf und ich glaube, das wird auch wieder sehr, sehr schön werden, was die dann einfahren.
Und wie es der Timo eben angesprochen hat, der Druck unter Jugendlichen, der darf meiner Meinung nach in jungem Alter überhaupt nicht ausgeübt werden von den Eltern, sondern es ist vergleichbar wie beim Fußball, man bringt sein Kind auf den Sportplatz und übergibt das Kind dem Trainer. Und so muss es im Motorsport eigentlich auch laufen, man bringt das Kind auf die Rennwiese, sage ich jetzt mal auf Deutsch, und übergibt das Kind dem Jugendtrainer.
Ab wie alt ist denn das Mindestalter?
Um dann zum also Beispiel im Turniersport kann man ab 6 Jahren teilnehmen. Mhm. Das ist eigentlich ein gutes Alter, weil man da auch schon relativ reif ist. Im Normalfall kommt natürlich auch die Erziehung auch von zu Hause aus ein bisschen drauf an. Natürlich hast du immer den einen oder anderen, den du noch mal so ein bisschen die Fahrtrichtung bringen musst. Aber auch das bekommen wir, denke ich, hin beim MSC, weil, wie es der Timo gesagt hat, man muss es auch mal pädagogisch angehen. Und ja, der Leistungsdruck, den ich eben angesprochen habe, der dürfte eigentlich überhaupt nicht entstehen, weil wir haben es jetzt schon bei mehreren Veranstaltungen erlebt, wo wir Vereinen geholfen haben, als Sportwart oder auch in der Rennleitung, dass wir da einfach erlebt haben, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen oder auch dann Eltern untereinander nicht gerade auf Deutsch miteinander sprechen, ja, sondern da gibt es einen Vater, der eigentlich sagt, okay, mein Kind der ist besser wie Lewis Hamilton. Oder mein Kind ist der nächste Sebastian Vettel. Die hast du immer. Aber es sollte da wirklich nicht zu Reibereien kommen zwischen den Eltern dann, wo dann auch schon so ein bisschen Eifersucht besteht. Mein Kind fährt besser als dein Kind. Und darüber sind wir echt froh beim MSC, dass wir da, ich denke, schon ein gutes Bild haben, hier jetzt auch über Hessen und Thüringen hinaus, dass wir da auch eine Vorzeigefunktion haben. Und die Eltern auch mit einem ruhigen Gewissen samstags ihre Kinder bei uns im Training abgeben, wo sie auch wissen, okay, dort wird vernünftig mit meinem Kind umgegangen und mein Kind ist beschäftigt und es hat Spaß und auch, wenn es gut läuft, an einem Sonntag ein Rennerfolg.
Du musst ja mal davon ausgehen, jedes Kind muss sich ja erstmal testen und überlegen, das ist ja alles neu für den. Der setzt sich jetzt meinetwegen in ein Kart rein oder zieht sich ein paar Fußballschuhe an und fängt an zu spielen oder zu fahren. Und dann wird er merken, macht es mir Spaß, habe ich Talent da dazu oder klappt das bei mir überhaupt nicht, dann muss ich halt was anders machen. Es gibt natürlich Eltern, die sind natürlich, sagen zum Beispiel Motorsport verrückt und sagen, mein Sohn, der muss hier Motorsport betreiben und. Im Grunde genommen will der das gar nicht und hat auch nicht das Talent dazu, dann muss er das lassen. Das kann man nicht erzwingen, weil der Alte vielleicht gern Rennen gefahren wäre und es hat nicht geklappt, dann soll das der Sohn jetzt machen. Und das geht nicht.
Ja, stimme ich zu, Bobby, das ist einfach so. Die Leute gibt's, haben wir alles schon erlebt. Jan-Philipp hat schon gesagt, das ist dann nicht so schön, wenn du erlebst, dass ein Kind ein anderes irgendwie umdreht, unabsichtlich, sich sofort hinstellt, sich bei dem anderen entschuldigt, da gibt's Shake Hands und in der Boxengasse geht's dann ab. Bei den Vätern, die sich dann die Köpfe einschlagen, dann vom Platz fliegen. Das war nicht bei uns, will ich dazu sagen, aber ich habe es erlebt. Jan-Philipp war, glaube ich, auch bei der Veranstaltung dabei. Haben wir beide Sportwarte gemacht, hatten wir Gott sei Dank nichts mehr zu tun, aber wir haben es halt erlebt. Ne? Und das ist was, ich möchte das nicht erleben im Verein. Keine von uns möchte das erleben im Verein. Und ich glaube, der Alex, dann die Kerstin, der René Hansch und all die, die da beteiligt sind, das sind hier noch mehr Leute. Daniel Jaibauer fällt mir jetzt noch ein und auch Namen, die ich noch nicht so richtig im Kopf habe, die da jetzt ganz frisch wirklich dazu gekommen sind und die Kinder trainieren im Kart- und im Motorrad-Turniersportbereich. Und es ist wichtig, miteinander zu marschieren, da miteinander die Erfolge zu holen. Und die Erfolge werden kommen, so kenne ich unseren Verein. Weil ich denke, dieses Konzept ohne Druck, sondern einfach mit Spaß an der Freude.
Ja.
Spaß an der Freude.
Und einem gesunden Ehrgeiz. Ja.
Und einem gesunden Ehrgeiz, genau, Lucia. Wirklich ein gesunder Ehrgeiz. Damit kann man, denke ich, am meisten erreichen.
Ja, ist auch, wenn nur einer da sitzt, aber es ist trotzdem ein Teamsport, ne?
Genau. Ja. Das ist beim Lewis Hamilton oder Verstappen oder wie auch immer sie alle heißen oder im Motorradsport Marquez, Crutchlow, Banaya und wie sie alle heißen, die sitzen alle allein in dem Auto, in der engen Sicherheitszelle oder sitzen auf dem Motorrad, müssen letztendlich allein das bestreiten. Aber keiner von denen würde sagen, das habe ich ganz alleine geschafft. Das ist hanebüchener Unsinn. Jeder und jede, die da erfolgreich sind, hat ein Team hinter sich und das wissen die auch sehr, sehr genau. Und das ist auch gut so, dass da ein Team dahinter ist und ohne dieses Team. Das ist im Fußball so, du kannst nicht allein ein Spiel gewinnen, du brauchst eine Mannschaft und du brauchst ein Team um dich drumherum, auch im Motorsport, weil sonst wirst du einfach da nicht groß. Das ist einfach so.
Ja, wenn du an die Zeiten von früher denkst, da war es noch ein bisschen anders gewesen. Da hat sich einer, der ein bisschen schrauben konnte, der hat sich aus einem Straßenmotorrad eine Rennmaschine gebaut, indem er alles abgemacht hat, was er nicht gebraucht hat. Und vielleicht konnte er selbst oder hatte er jemanden, der ihm den Motor noch ein bisschen frisieren konnte. Dann hat er sich irgendein altes Auto gekauft, ein Lieferwagen. Da kam das Motorrad rein, da ist er am Wochenende zum Rennen gefahren. Und am Sonntagabend nach dem Rennen noch heim, die halbe Nacht durch, weil er am Montag ja wieder arbeiten muss. Und irgendwann in der Woche hat er dann sein Motorrad wieder rausgeholt und hat das wieder fit gemacht fürs nächste Rennen. Das war ein Privatfahrer gewesen, das gibt es heute nicht mehr. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und wie du sagst, ein Team und der Fahrer ist ein Mitglied von dem Team, das ist ein Teil von dem Team. Ohne, die können schrauben so gut sie wollen, die können das Motorrad so gut hinstellen, wie sie wollen, wenn der Fahrer nicht fahren kann und dann wird das nicht klappen. Also da muss alles zusammenpassen.
Also wenn ich und Bobby so zuhöre hier heute Abend, bin ich echt traurig, dass ich erst 41 Jahre nach dem WM-Lauf das Licht der Welt erblicken konnte. Sagen wir es mal so. Weil, auch mit dem Timo, ich habe da gemeinsam mit dem Timo schon mal einen Ordner geguckt, die bei uns im Archiv stehen. Wenn man da den 53er Ordner mal aufschlägt und sich wirklich mal die Bilder von damals betrachtet und dann einfach mal sieht, okay, hier, wir leben jetzt in 2023, wir machen sonntags die MotoGP an und sehen, mit was für Gefährten die Teams da im Fahrerlager aufschlagen und sehen dann die Bilder aus 53, wenn ein Werksteam mit einem kleinen Pickup, sage ich jetzt mal, angefahren kommt, wo der Fahrer noch hinten auf der Brücke im Zelt übernachtet, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das dann wirklich jetzt damals abgelaufen ist. Und heutzutage werden jetzt gerade in der Formel 1, weil es halt der bestbezahlte im Motorsport ist, wenn du da dann mal siehst, dass da Jahresgelder von 45 bis 50 Millionen fließen und damals wirklich der Familienvater auf der Horex oder auf der BMW gesessen hat und sich so sein Essen und Trinken verdient hat, wochenends, und dann heute diese Gelder fließen. Also es ist wirklich ein Wandel der Zeit. Und wie schon zu Beginn gesagt, also ich hätte die Zeit damals gerne mal miterlebt, dass man mal wirklich so einen Vergleich hat. Also der Günther wird wahrscheinlich heute auch noch Formel 1 und MotoGP gucken und wird sich da eins ins Fäustchen lachen. Hättet ihr mal gewusst, wie früher die Welt ausgesehen hat.
Da gebe ich dir und deinem Vater einen guten Rat. Nehmt ihn mal mit an Sachsenring, damit er das mal heutzutage sieht. Ich glaube, der Bobby ist da jemand, der geht da mit und geht da mit Riesenbegeisterung auf die Tribüne. Aber du, wie du es schon sagst, du weißt es ja, bist ja selber bei der MotoGP einmal im Jahr dabei, was da aufgefahren wird und wie es früher war. Das ist schon ein Unterschied, ja, wie Tag und Nacht.
Ja, das glaube ich ohne weiteres. Aber ich muss ja sagen, ich bin also in Anfang der 60er Jahren, da hatte ich mein erstes eigenes Auto und bin mit einem alten DKW bis nach Spar und bis nach Zeltweg und Gott weiß wo alt hingefahren und habe da Motorsport erlebt. Wir saßen nach dem Formel-1-Rennen im Fahrerlager mit den Fahrern zusammen. Das ist, wenn man das heute einem erzählt, der glaubt man den Spinnen oder was. Aber das war so. Das konnte man machen. Und das war eine Zeit, die möchte ich nie vermissen.
Ja, das war.
Das ist also ungeheuer. Mir fällt noch eine Story ein, dem Timo habe ich dir schon erzählt, 1953 Weltmeisterschaftslauf hier in Schotten. Schilera war damals im Hessischen Haus, das ist da, wo heute die Kreissparkasse ist. Der Fachwerkbau, das ist noch der Rest von dem Hessischen Haus. Und die hatten hinten eine umgebaute Scheue, das war eine Sammelgarage gewesen, und die hatte Schilera gemietet. Und der Sohn von dem Hessischen Haus, der war 2 Jahre älter als ich, und der wusste, dass ich schon immer einen Motorsportfimmel hatte. Und der kam dann, hat gesagt, hier komm mal mit, ich will dir mal was zeigen. Und dann sind wir also von hinten in diese Sammelgarage eingestiegen. Und ich sehe das noch heute vor mir, da standen 4 Werks-Schileras. Und zwar, da war das Motorrad von Massetti dabei. Der Massetti war 50 und 52, glaube ich, war der Weltmeister gewesen. Ist hier in Schotten gefahren und dem sein Motorrad stand auch dabei. Wenn die uns da drin erwischt hätten, ich glaube, die hätten uns erschlagen. Und vor allen Dingen, ich habe dann zu dem Günther gesagt, ich hieß auch Günther wie ich, sage ich, du musst mal nach Blick Schmiere stehen, ich muss mich unbedingt mal auf so ein Motorrad draufsetzen. Wenn die das mitgekriegt hätten, also immerhin, ich weiß nicht, ob ich auf der Werksmaschine vom Massetti saß, auf jeden Fall war ein Werksmotorrad von Schilera. Das sind Erinnerungen, das vergisst man im Leben nicht.
Ja, toll.
Ja, wenn du das dann mal von früher hörst und der Günther erzählt, wenn man mit einem Formel-1-Fahrer gemeinsam nach einem Rennen in einem Fahrerlager zusammensitzt und heute dann sieht, dass so ein Fahrer mittlerweile einen Sicherheitsstandard hat, fast wie ein Bundeskanzler. Der Fahrer, der kann ja wirklich gar nicht mehr allein auf Toilette gehen, auf Deutsch gesagt. Es ist aber auch ein Wandel der Zeit, weil ich denke mal, durch Social Media, durch die ganze Presse, durch die Presseagenturen, durch das Handy, es wird halt auch viel, oder es passiert viel in den Netzwerken und es wird auch viel verbreitet. Ob die Fakten dann wirklich stimmen oder halt nicht, das sei mal dahingestellt, aber das war halt damals noch nicht so vorhanden. Mhm. Auch von der Technik her. Und wenn wir gerade mal die Technik ansprechen, heutzutage ein Formel-1-Wagen, der läuft halt nicht mehr ohne einen Laptop. Oder wenn ich überlege, ein Ingenieur, der jetzt hier in einem Raum sitzt wie wir, der kann den Formel-1-Wagen nochmal ein paar km/h schneller machen oder auch ausbremsen. Und das gab es halt damals noch nicht. Und damals wurde noch Rennen gefahren, richtiges Rennen gefahren. Und heute entscheidet halt teilweise auch, salopp gesagt, die Konsole.
Ja. Ja, Günther, du kennst dich ja sehr gut aus mit den ganzen Maschinen, die da alle gelaufen sind. Du warst, wie viele Jahre warst du Streckensprecher bei dem Grand Prix?
Ja, ich habe die letzten vier, fünf Bergrennen gesprochen. Mhm. Und ich bin da dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind, muss ich sagen. Wir hatten einen Streckensprecher namens Fassenrath, auch Liebes genannt im Fachjargon. Und der hat also da oben gesessen. Ich war immer der Assistent vom Streckensprecher gewesen. Ich habe also Zeiten geschrieben und habe dem alles notiert, was der durchgeben musste und. Und der hat also praktisch nur noch das Programm vorgelesen und dann fing das Publikum an zu meudern und dann hat er sich mit dem Publikum angelegt. Und ich glaube, das wird mir der Timo bestätigen können, das ist das Schlimmste, was man als Streckensprecher machen kann. Dann kannst du nämlich deinen Kram gleich zusammenpacken und gehen. Und also es war eine Mordsaufregung gewesen, auch unter dem Vorstand. Und ich saß nach dem Rennen unten im Rennbus drin. Und da kam der Peter Walter und hat gesagt, ach, furchtbar aufgeregt, und hat gesagt, ich weiß auch, wer das nächstes Jahr macht, da hinten sitzt er. Da hat er auf mich gedeutet. Und ich habe gedacht, nur ja, ist ein Gag, ich habe das also nicht für bare Münze genommen. Und da kam, kurz danach kam der Helmut Neumann und hat gesagt, hier, wir haben darüber gesprochen, wir meinen das ernst. Und ja, sag ich, und wie soll ich das machen? Er hat gesagt, das ist eine neue Sache, sehe, wie das kriegst. Wir unterstützen dich in jeder Beziehung, wo es nur geht. Und da bin ich nach Hockenheim gefahren, bin ins Fahrerlager, ich habe mit Leuten gesprochen, damit ich überhaupt einmal in die Materie reinkam. Man muss da erst einmal Fuß fassen und Benzin riechen sozusagen. Ne? Und ja, nachher habe ich die ersten 30 Veranstaltungen hier vom Grand Prix, die habe ich dann gemacht. Bis nachher glücklicherweise der Timo dazugekommen ist, weil ich habe immer gesagt, wir brauchen mal einen zweiten Mann. Irgendwann ist mal Feierabend bei mir und da geht es mal nicht mehr. Man merkt es ja jetzt, meine Stimme, die ist also krammelig und kratzig und das ist am Mikrofon, macht sich das nicht mehr so gut. Ja. Und ich habe gedacht, nach 30 Jahren und da ich etwas leicht über die 80 bin, habe ich gedacht, könnte ich aufhören jetzt.
Ja, ganz toll.
Und ich bin der Meinung, oder wir im MSC sind der Meinung, dass Bobby sich der Richtige ausgesucht hat, weil der Timo, der ist meiner Meinung nach für den Sprecherjob eigentlich geboren.
Ja.
Und den Timo kann man sich ja eigentlich auch im Radio gut vorstellen. Und von daher, Günther, danke, dass du den Timo damals ausgewählt hast. So wie ich weiß, Timo, warst du ja vorab noch Stadionsprecher beim VfR Rüdingshain.
Ist jetzt eigentlich ein bisschen vom Thema abgeschwiffen, aber gut, ich erzähl's. Kann man ja machen, ist ja kein Thema. Ich war ja Stadionsprecher, genau. Platzsprecher beim VfR Rüdingshain, da bin ich auch so mehr oder weniger, ja. Bobby, du hast das gesagt, wie die Jungfrau zum Kind, war da als zweiter Mann vorgesehen, sondern irgendwie hat das halt so funktioniert, dass ich dann nach zwei Spielen der Erste war, weil der andere dann gesagt hat, gut, ich spiele Reserve, du kannst das eh besser. Das war so die Aussage des damaligen ersten Mannes, war halt so. Ne? Mein großes Vorbild war damals neben Bobby, das muss ich ganz klar sagen, komme ich auch gleich mit Sicherheit drauf, Rainer Braun, den gibt es ja auch noch, der die DTM kommentiert hat auf Dreisatz. Und das waren so meine Kindheitstage, der hatte Jan Philipp noch, sage ich mal, ist noch um den Christbaum, noch, ich glaube, noch nicht mal gelaufen zu der Zeit, als der Rainer Braun kommentiert hat, ist er noch gekrabbelt. Und ja, der Rainer Braun war eine Koryphäe und diese Sprüche, die da kamen, waren richtig geil. Ich mal, wenn der heute seine Podcasts macht mit dem Carsten Arndt, alte Schule heißt das, da schmeißt du dich weg als Motorsportfan, das ist einfach so. Und ja, irgendwann kam er dann auch mal über Schottenrasen an die Rennstrecke, da gab es den Kalli Hufstein, den Peter Theisen, und die zwei haben DTM gemacht im Falle vom Kalli Hufstein, und der Peter Theisen hat die Rahmenrennen gemacht. Und der Peter Theisen hatte die Gabe, den letzten in einem Rennen zum Sieger zu machen. Gefühlt. Der hat einfach jeden gleich behandelt. Und der Kalli Hufstadt hat DTM kommentiert, oder vielmehr, es war dann schon ITC, hieß das, International Touring Car Championship in Hockenheim, vor 80, 90.000 Zuschauern mit Böllern, mit Heulern, mit, ach, was weiß ich, da ging es ja her. Aber alles friedlich. Die sind Vogelschreckraketen um die Ohren geflogen, sind 3 Meter neben deinem Kopf explodiert, da war gelber Rauch. Das ging aber alles, weil es zivilisiertes Publikum war, das sich nicht gehauen hat. Wenn Mercedes gewonnen hat, war es eben so. Wenn Alpha gewonnen hat, war es eben so. Und wenn halt die ca. 99% Opel-Fans dann ihren Erfolg feiern durften, war es auch so. Ne? Und ja, wie bin ich in Schotten dann eigentlich dran gekommen? Ich habe für die Jugend mal ein Kartturnier gesprochen, weiß ich noch, 2006 oder 2007. Hab dann mal im Bergrennen nur die Gespanne gemacht, und dann kam der Ferry Brauer 2008 nach Schotten. Der Philipp kennt ihn auch sehr gut, hat ihn auch schon mal zu Hause besucht, eine Mechaniker-Legende. Die Motorradsportfans werden sofort wissen, genau, das war der, der bei Janus Saarinen an der Yamaha geschraubt hat, auch in jenem Schicksalsrennen Monza, als der Saarinen leider ums Leben kam, mit Pasolini zusammen, den Tod leider gefand. Das ist auch 50 Jahre übrigens her, jetzt hier die Tage irgendwann tatsächlich. Und der kam mit Dieter Braun, der kam mit Phil Reed, der hier vor ein paar Monaten gestorben ist, der kam mit Chas Mortimer, der kam mit Sven Andersen, internationale Fahrer bis hin zum Weltmeistertitel. Und dann bin ich, war schon 2 Jahre im Vorstand und habe dann einfach nur mal höflich angefragt der Sitzung, könnt ihr euch vorstellen, dass ich den Sonderlauf machen darf? Ja, schon. Aber da müssen wir mal den Bobby fragen. Und der Bobby hat sofort gesagt, das kann der Timo gerne machen. Und dann habe ich diesen Sonderlauf gemacht. Und dann kam nicht Fritz Walde, sondern Helmut Neumann. Wir hatten damals noch, das haben wir Gott sei Dank mittlerweile geändert, direkt montags nach der Veranstaltung eine Vorstandssitzung. Und dann sagte der Helmut Neumann, das ist für mich eine ganz einfache Geschichte. Wir brauchen nicht mehr Nachfolge, so, da sitzt er und deutet auf mich. So, das war dann so mein Beginn. Hab dann die Klassen, ja, wurden dann ein paar mehr, und Bobby hatte ja immer gesagt, so, das war's dann für mich. Und dann kam der Wolfgang und hat gesagt, nee, Bobby, den Vertrag verlängern wir schon noch mal. Und das war auch gut so, dass er das gemacht hat, weil ich hatte ja 2 Jobs zu der Zeit. Mittlerweile habe ich Gott sei Dank einen, der die Finanzen am Grand Prix-Wochenende einfach auch mal regelt mit dem David, der das dann in die Hand nimmt, dass ich mich auch sprechen, konzentrieren kann. Und dann hat Bobby 2017 schon gesagt, das war's. Und dann sagte Wolfgang, nee, das war's noch nicht. Du musst schon noch die 30. Ausgabe mitmachen, und dann war es das auch wirklich. Und ich sage das mal ganz einfach, Bobby hat mich leben lassen, und ich habe immer gesagt, ich bin der Assistent, und das ist bis zum Schluss so geblieben. Man muss sich da nichts drauf einbilden, weil Bobby hat einfach eine Riesenerfahrung vor mir, und man wächst dann eben rein. Und irgendwann bin ich dann mal, das war die erste Außenveranstaltung in Hildesheim-Trispenstedt, auf einem Flugplatzkurs gewesen bei der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft. Und dann kam ich 2011, wie auch immer, zum Seitenwagen-WM-Lauf in Oschersleben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau lief, weil ich glaube, der zweite Mann war ausgefallen. Da hatte ich dann mit jemandem zusammen da die Seitenwagen-WM kommentiert. Und ja, DAM mache ich eigentlich seit, Jan Philipp, hilf mir, 10, 11, 12 Jahren, glaube seit 12 Jahren als permanenter Streckensprecher. Und irgendwann kam dann die Sachsen in den Klassik dazu. Und als dann die MotoGP, der große Preis von Deutschland, den Promoter gewechselt hat hin zu einem neuen. Da war dann eine Stunde, dass ich dann MotoGP machen durfte, auch dieses Jahr wieder mit Johannes Orage und mit Thomas Deidenbach. Der Johannes ist ein Eurosport, hat er früher kommentiert, Motorrad-Weltmeisterschaft und ist heute im ORF tätig in Österreich. Eine absolute Koryphäe, der jeden im Fahrerlager kennt bei der Weltmeisterschaft. Und der Thomas Deidenbach, den ich jetzt demnächst auch wieder persönlich sehe, ist eine Motorrad-Koryphäe in Deutschland, wie ich seit Jochen Luck keinen wüsste, mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz. Und der macht Supercross, der macht MX Masters, der macht Supermoto, machen wir dieses Jahr zusammen eine schöne Geschichte mit bei 4 Veranstaltungen, wo wir zusammen am Mikrofon sind, macht Motocross-Weltmeisterschaft, solche Dinge, Grand Prix in Teutschenthal, und ist da jemand, der eine riesen Erfahrung hat, ganz einfach. Aber ich sage immer, ohne den Bobby und ich glaube auch ohne anderem MSC hätte ich das nie geschafft. Und da braucht man sich nichts drauf einbilden, dass man da am Mikrofon sitzt. Letztendlich ist es immer noch so, dass ich einem MSC bin und auch bleibe. Und für mich ist das im MSC immer eine Ehrensache, ganz klar. Aber dass man zu sowas hinkommt, klar, aber erarbeitet man sich selbst, wird jetzt der Bobby sah, das heißt die Selbstarbeit, ja, gehört mir dazu, selbstverständlich, aber man muss auch Menschen haben, die einen machen lassen. Und das war elementar wichtig, dass dann Menschen einen empfohlen haben und vor allen Dingen, dass Menschen einen auch haben machen lassen. Dafür würde ich dem Bobby zu meinen Lebzeiten jedenfalls und auch, denke ich, darüber hinaus sehr, sehr dankbar sein.
Also Timo, ich habe dich nie als mein Assistent gesehen. Du warst ein junger Kerl gewesen, der das gerne wollte und der da Spaß dran hatte. Und ich hatte auch Spaß dran. Und warum solltest du nicht auch Spaß dran haben? Und ich habe dich nie als irgendwie...
Nee, du nicht. Ich habe mich als Assistent von dir gesehen. Ganz freiwillig.
Ich fand es toll, dass du das machen wolltest. Und aus meiner Sicht hast du immer die Gelegenheit dazu gehabt. Warum auch nicht?
Ja klar, wir haben uns einfach vorher abgestimmt. Ja. Und irgendwann sagte Bobby, na, die Gespanne würde ich dann schon gern machen. Den Lauf sag ich, mach's. Gar kein Thema, natürlich.
Naja, man hat manchmal ein Faible für irgendwas, der eine macht das gern, der andere macht das gern, dann lassen wir auch machen. Ne?
Genau, da wird man sich einig. Ja. Das ist gar kein Thema.
Ich sehe schon, ihr zwei, ihr habt es richtig gut gemacht.
Ja, wir hatten kein Problem. Ja.
Nee, wir hatten nie ein Problem und deswegen habe ich den Bobby auch, als wir da in Medias Res, wie man so schön im Vorfeld sagt, gegangen sind, das vorbesprochen haben, da ist mir während des Telefongesprächs, glaube ich, war das ist mir der Bobby eingefallen, sage ich, Mensch, der muss da dabei, weil der Bobby jemand ist, ich habe das letztes Jahr beim E-Grobrie erlebt, über den ihr auch einen schönen Podcast gemacht habt mit anderen Vorstandskollegen, die da begeistert erzählt haben von Freiburg 2021, wie sie dort waren. Mhm. Und letztes Jahr haben wir das ja hier in Schotten gemacht mit den 24 Stunden Eco-Grobrie rund um Schotten, haben den alten Schottenring wieder erlebt. Ja. Und ja, auf jeden Fall, es war 8:30 abends. Und als es dann 8:30 abends war, ging im Clubheim oben im Büro die Tür auf. Wer steht in der Tür? Bobby. Es gibt Menschen, ich meine das ja auch gar nicht böse, man kann ja neue Technologien sehen, wie man will. Das kann ja jeder für sich sehen, wie er will. Überhaupt gar kein Thema. Aber es gibt Menschen, die fangen dann an und kloppen in ihre Tastatur im PC, blindwürdig einfach mal rein. Dieser Mist mit Eco, Grabré und E und Beschiss. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Und dies und jenes und welches. Und ich glaube, das ist dann auch was, was manchmal auch unter die Gürtellinie geht. Der Bobby steht dann da und sagt, ach, ich wollte mal gucken. Und irgendwann die Nacht um 12 habe ich den Bobby heimgefahren. Oder noch später, weil er einfach mit dabei war und begeistert war über die Geschichte.
Ja, und
das ist sowas, wo ich dann sage, Mensch, da musste ein Mann, der jetzt knapp über 80 ist, ne, da musste so ein Mann einfach dazu holen und er ist auch immer da gewesen und ist heute noch da. Wenn du irgendwas beim MSC selbst neue Sachen machst, der Bobby ist da. Jan-Philipp, du kannst das hier bestätigen.
Ja, das bestätige ich zu 100%. Und leider haben wir von der Sorte Bobby zu wenige, die auch offen für neue Dinge sind. und offen sind für Dinge, die die heutige Zeit auch bewegen.
Ja, ich muss also sagen, ich habe 1947, das war das erste Rennen, was ich gesehen habe, da hat mich meine Mutter mitgenommen in das Niddatal. Und von Anfang an, beim ersten Rennen schon, war ich infiziert gewesen. Und das hat mich nie mehr losgelassen. Und es war vielleicht ein Glück, dass ich nie einen Motorradführerschein hatte. Sonst weiß ich nicht, ob ich das überlebt hätte.
Ja.
Und, aber ich habe also nie selbst Motorsport betrieben, das muss ich sagen. Aber ich war immer ein begeisterter Motorsportler. Und ich bin auch weit gefahren zu Rennen, ob das Holland war oder Belgien war oder Österreich. Und ja, wie gesagt, ich war ein begeisterter Motorsportler gewesen und das wird sich auch bei mir nicht mehr ändern wollen. Ja.
Wenn man einmal die Motorsport-DNA in sich hat, Bobby, denke ich, hat man die für sein ganzes Leben lang in sich.
Ja, das wirst du nicht mehr los.
Ja. Da ist man aber auch froh drüber.
Ja. Und ich meine, wenn du zu mir heimkommst, da merkst du sofort, was mit mir los ist. Und ich habe also Vitrinen voll Autos und Motorräder und habe Bücherregale voll. Ich habe dem Timo schon gesagt, nach meinem Ableben, müsst ihr euch mal darum kümmern. Da sind einige Raritäten, dass sie nicht irgendwie unter die Räuber kommen.
Ja, die kommen nicht unter die Räuber, die kommen dann in die richtige Stelle, da wo sie hingehören. Zum MSC. Ja, das ist wie gesagt sehr, sehr wichtig, diese Menschen zu haben. Da denke ich noch an den Gerti Kröer, unseren Ehrenschatzmeister, ja. Will ich mal salopp nennen. Ne? Und Bobby, der Ehrenstreckensprecher ist, als logischerweise Einziger in diesem Verein. Da brauche ich noch 50 Jahre, wenn ich die noch erlebe, bis ich darauf mal einen Anspruch habe. Und wer weiß, was bis dahin im Motorsport ist. Wir leben ja in Zeiten,
ja,
wo es neue Formate einfach gibt. Ja. Und das ist ja sicherlich auch, jetzt sind wir so weit abgeschwiffen vom Thema Termin und so weiter, aber macht ja nichts, jetzt sind wir so schön im Reden drin. Es ist auch ein Thema, dass man neue Formate angehen muss, was wir ja auch tun, in diesem Jahr wieder tun.
Genau, und dann das neue Format ist dann zum zweiten Mal mit Elektroautos, diesmal im Juli, vom 21. bis 23. Juli 2023, und ist jetzt etwas abgewandelt. Keine 24 Stunden wie im letzten Jahr, sondern ihr seid alleiniger Veranstalter, der MSC Schotten. Und es wird morgens anfangen. Timo, 10 Stunden wird
ja
der Lauf gehen.
Ja.
Die Runden, die Strecke wird auch die alte
und
historische
neue
Strecke, 16,6 Kilometer.
Ja, also sie ist ein bisschen kürzer, glaube ich, mittlerweile wie ja, 16, aber macht ja nichts. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, ne? Weil teilweise kannst du ja Straßen nicht mehr befahren. Aber richtig, ja. Lucia, die alte Strecke, genau. Und dann den Stadtkurs.
Mhm.
Wir starten unten am Englerhaus.
Mhm.
Da, wo wir heute also, ich sage immer, die Schaltzentrale des Irrsinns haben. Aber im positiven Sinne des Irrsinns, da starten wir, weiß jetzt gar nicht, um 9, glaube ich, ist es geplant. Ne? Und ziehen vorher eine Startreihenfolge bis abends um 7, genau.
Ja.
Lassen wir das laufen, müssen uns noch ein bisschen Gedanken machen über Klasseneinteilung, damit man auch eine Chancengleichheit hat. Vielleicht auch, dass der eine mit mehr KW ein bisschen weniger Akkuleistung dann am Start hat, dass man einfach irgendwo einen Vergleich hat.
Ja.
Das hatten wir im letzten Jahr, muss ich sagen, ehrlicherweise nicht. Aber was ich sagen will, wir sind als Veranstalter sehr, sehr gelobt worden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich glaube auch zu Recht. Also wir wussten Gott sei Dank schon, was uns erwartet. Und denke ich, haben das organisatorisch sehr gut gemacht. Die haben das noch nie erlebt, dass irgendwo Würstchen, Frühstücksbuffet, Mensch, was macht ihr denn? Ihr seid ja die ganze Nacht da, ja, wo gibt's denn sowas? Ja, genau, bei uns gibt's sowas, ne? Das haben wir in Freiburg alles nicht erlebt. Der Sascha hatte damals, das hatte ja bestimmt, ich weiß jetzt gar nicht vom letzten Podcast, da ist das bestimmt gefallen, dass wir Shuttle-Service hatten, ne? Dass der Sascha uns ins Hotel gefahren hat, hat uns wieder geholt, hat das alles gemanagt. Das habe ich vorhin mit dem Mann im Hintergrund gemeint, der das alles managt und macht und tut. super, wenn du jemanden so hast, der auch dann den Verein so vertritt, und das ist elementar wichtig und das hat er richtig gut gemacht. Da bist du nachts um 3 ins Hotel gefahren worden, morgens um 8:30 wurdest du wieder geholt, und hier in Schotten waren wir einfach alle an der Strecke und konnten alle, wenn jemand was Kaffee wollte die Nacht, weil er um 2 Uhr die Nacht gefahren ist, und ich weiß aus eigenem Leben, du fährst nachts um 2 gänzlich schlecht. Ich weiß das von Schau ins Land. Mir ist mein Beifahrer so ein bisschen unter der Rubrik aufgefallen. Der tut mir jetzt leid. Ich habe zu dem da gesagt, du musst jetzt mit mir reden, sonst fallen mir die Augen zu. Von 1 bis 2 die Nacht ging es, aber 2 bis 3 die Nacht, das ist eine ganz furchtbare Zeit zum Autofahren. Und dann auch noch 17 hoch und wieder rum. Das kommt ja noch dazu. Ne? Und,
das kann schon dann, sein, dass dann man ein, da überholt wird.
Dann ein lächelnder, breit lächelnder Ralf-Heinz Martin mit Jan Philipp, glaube ich, nebendran, die innerhalb von 5 Kurven auf mich gut gemacht haben, sind dann vorbeigefahren mit Hubkonzert. Das war kurz vor Freiburg, glaube ich, oder kurz vor dieser Seilbahn, die zum Schau ins Land hochgeht. Ein Stückchen außerhalb also noch, und ja, aber letztendlich, es macht Spaß, und ich habe da auch gedacht, na, neue Technologie, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine Strategie zu entwickeln, das ist irre schwer, das ist wirklich irre schwer, das ist wie im wirklichen Leben, wie im richtigen Motorsport, du musst eine Strategie haben.
Also es wird dann so sein, auch dann bei diesem E-Grand Prix, dass egal welches Elektroauto, egal welche Akkugröße es hat, teilnehmen kann.
Genau, nur dass wir unterschiedliche Klassen eben machen, genau.
Genau, das wird in Klassen eingeteilt.
Richtig.
Und die Ladeleistung, wird die für jeden die gleiche sein?
Das müssen wir noch ausbaldowern. Das ist noch genau die Frage, die wir noch ausbaldowern final. Damit es auch wirklich gerecht.
Das wird auch in Zeit, oder denke ich jetzt, zeitnah passieren.
Genau.
Weil wir hatten halt jetzt erstmal favorisiert unser Bergrennen, was wir ja organisatorisch gut auch, denke ich, über die Bühne gebracht haben.
Ja.
Mit einem Erfolg für unseren Verein.
Ja.
Und wir sagen im Verein immer Step by Step.
Ja.
Eine Veranstaltung abhaken und dann mit der Organisation und Planung für die nächste beginnen. Und da fahren wir auch jetzt schon jahrzehntelang eigentlich gut mit der Planung. Und da denke ich, dass wir da jetzt hier in den nächsten 2 bis 3 Wochen dann das Thema auch angehen und auch finalisieren, wie wir uns da aufstellen. Weil 10-Stunden-Format, weil wir haben uns auch für ein 10-Stunden-Format entschieden, um für uns als Veranstalter und auch für die Teams so ein bisschen Druck rauszunehmen. Weil ein 10-Stunden-Format ist doch auch für die Teams, die das Ganze ja wirklich als Hobby betreiben, ein entspannteres Format wie jetzt ein 24-Stunden-Format. Weil beim 10-Stunden-Format muss man nicht groß erklären. Zum einen weniger Zeit, weniger Fahrzeit und auch vor allem weniger Stress und Aufwand. Mhm. Und wenn man jetzt nur ein Team hat mit einer Größe von 2 bis 3 Personen, ist es dann doch eine schönere Veranstaltung und auch eine entspanntere Veranstaltung beim gemütlichen Beisammensein abends.
Ja.
Weil wir halt bei uns im Clubheim den riesen Vorteil haben, um auch den Teilnehmern noch was anbieten zu können, wo ja wirklich richtig positive Rückmeldungen auf uns eingebasselt sind letztes Jahr, weil die Teilnehmer das so von den vorherigen Veranstaltungen gar nicht gekannt haben. Wie, da gibt es Bratwürstchen oder, wie es die Timo gesagt hatte, Frühstücksbuffet. Mhm. Ja, sowas gibt's. Und auch beim Motorsport.
Ja, ist die Teilnehmerzahl begrenzt?
Teilnehmerzahl haben wir schon ein bisschen begrenzt, ja, weil wir auch zum einen jetzt nicht so den Vorteil haben, die eine permanente Rennstrecke am Hockenheimring oder am Nürburgring, die sagen, okay, Strom spielt bei uns keine Rolle, wir haben die Anschlussmöglichkeiten. Da haben wir halt leider die Begrenzung bei uns unten neben dem Clubheim. Da müssen wir halt mobile Ladesäulen aufbauen, wo wir jetzt auch schon in Verhandlungen sind mit den Stromanbietern, dass wir da jetzt in naher Zukunft auch gemeinsam mit der Stadt was aufbauen können. Und von daher haben wir die Teilnehmer erstmal Richtung maximal 18 begrenzt. Und mal sehen, was in Zukunft noch passiert. Vielleicht können wir das Ganze nochmal erweitern und klein anfangen und größer werden. Hört sich besser an, wie groß anfange.
Ja, und super.
Klein.
Ja, das haben wir beim Bergpreis der Neuzeit tatsächlich geschafft. Ja. Zu groß angefangen, dann wieder klein geworden, um letztendlich wieder größer zu werden. Also man darf sich da Die Erfahrung habe ich auch gemacht, nicht der Romantik hingeben, das war schon immer gut, und was wir vor 20 Jahren mal beendet haben, machen wir 20 Jahre später eben genauso wieder. Genau das läuft nämlich nicht. Die Zeit dreht sich weiter und mit ihr entwickeln sich die Menschen weiter.
Sehr schnell zur Zeit.
Und sehr, sehr schnell zur Zeit, du sagst es, Bobby. Und da muss man also mit der Zeit gehen, und das ist ein Format neben anderen, was Zukunft sein wird. Ob einem das gefällt oder nicht, ist jedem selber überlassen. Aber es wird ein Format der Zukunft sein, da beißt die Maus keinen Faden ab, und wir nehmen es an.
Aber Jan-Philipp, mit Ladestationen wäre das nicht eine Möglichkeit, in Verbindung mit der Stadt Schotten, da unten neben dem Clubheim entsprechende Zahl Ladestationen zu installieren. Nicht nur für unsere Veranstaltung, sondern da können ja auch andere Leute hinfahren, die da laden.
Genau, dass wir sowas aufbauen wie oben am Vulkaneum.
Ja.
Auf dem Parkplatz vom Edeka Getränke.
Ja, ja, genau.
Das ist ja auch eine Ladesäule.
Ja.
Vor 2 oder 3 Jahren mittlerweile aufgebaut worden, die für jedermann genutzt werden kann. Und sowas soll halt am Clubheim auch entstehen.
Ja, das will doch. Will das ist
vereinsunabhängig, ja. Aber halt, dass der Verein für Veranstaltungen die Ladesäulen auch mit verwenden kann.
Ja, genau.
Ja, da muss man auch Gespräche führen, muss ich dazu sagen. Oder müssen wir dazu sagen. Aber das ist ja angedacht, und auch die Geschichte, dass wir das so hinbekommen, dass wir da nicht mehr mobil aufbauen müssen, soll ja auch in Kürze angegangen werden, dank Unterstützung von entsprechenden Seiten. Und ich glaube, das ist auch gut so. Wir gehen diesen Weg, und wir gehen auch den Weg über Förderprogramme, wo wir jetzt gerade wieder für eins ausgewählt worden sind, wenn wir demnächst mal uns dazu äußern öffentlich. Und dass einfach dieser Sport mit dem Thema Zukunft gestalten einen höheren Stellenwert einnimmt, ganz klar, das muss er. Der Motorsport wandelt sich, das ist ganz normal, das ist so in der Welt. Und man sieht, dass ja selbst beim E-Grand Prix mittlerweile die Leute über die Zäune klettern, mit dem Sekundenkleber schon auf der Hand befindlich, und sich dann positionieren, wie jetzt in Berlin gerade gesehen. Es ist, ja gut, ich will nichts dazu sagen, das ist, denke ich, kein Thema für hier. Aber wie gesagt, die Zeit wandelt sich, und Bobby hat es eben gesagt, sie wandelt sich in einer rasenden Geschwindigkeit. Und deswegen ist es auch richtig, glaube ich, dass wir uns alle hier in dem Raum einig, neue Formate zu finden, um diesen Sport fit for future, also für die Zukunft fit zu machen, ohne, wie gesagt, die Tradition zu verraten des Vereins.
Tradition bewahren und Zukunft gestalten.
Schön.
Seit 1925.
Ach, ich find den Spruch toll. Frag mich nicht, warum, ich finde ihn toll.
Und, ein prima Schlusswort.
Ja.
Ich bin wirklich dankbar, dass Sie hier seid, dass ihr mit mir diesen Podcast gemacht habt. Finde ich ganz toll. Genau, nämlich darüber zu gehen, zu sehen, das hat es im Motorsport gegeben, und wir machen weiter, und wir machen nicht nur in eine Richtung weiter, sondern wir öffnen uns und wir machen verschiedene Sachen. Und ich denke, das ist eine wirklich prima Sache, die mir persönlich auch sehr gut gefällt, und ich freue mich schon auf viele schöne Stunden, die ich mit euch verbringen kann. Und vielen, vielen Dank, Jan-Philipp, dass du da warst. Vielen Dank, Timo. Und vielen Dank, Günther. Ich bin sehr froh, dass du hier heute Abend mit hierher gekommen bist.
Ja, ich war sehr gerne da gewesen. Und bedanke mich auch, dass ich hier dabei sein durfte. Und ich denke, wenn man mit Motorsport anfängt zu reden, dann findet man kaum ein Ende.
Ganz das kleiner Hinweis noch, natürlich zum Grand Prix, ja. Nochmal zu 70 Jahren, vor 70 Jahren. Wir planen einen schönen Sonderlauf mit Maschinen von damals beim Grand Prix. Mhm. Da sind wir auch noch dran. Mit genau dem Mann, der uns auf die Jubiläen hingewiesen hat und dann hier dieses 70-Jahre-Thema bei uns in den Köpfen Siedenteils nach oben gebracht hat. Da freuen wir uns drauf, sind wir dran. Seid mal gespannt, was da so kommt. Also ich weiß,
es wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant.
Vor allen Dingen, es wird auch unfiltriert werden. Das ist auch sehr, sehr schön. Und wir werden Originalmaschinen aus der damaligen Zeit erleben, die auf dem großen Kurs unterwegs waren und auch auf dem kleinen dann hier fahren. Und das finde ich klasse. Mhm. Lucia, auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank, dass wir diesen schönen Podcast machen durften.
Gerne.
Ja, auch Lucia, ich möchte mich bedanken, dass wir vier hier heute Abend in der gemütlichen Runde zusammengekommen sind. Bei Speise und Trank bestens besorgt. Vielen Dank dafür, Lucia. Ja. Und es ist auch wirklich nicht selbstverständlich, dass gerade du jetzt hier auch noch hier abends die Zeit nimmst für so ein paar, drei Motorsport-Verrückte und die unsere Geschichten anhörst. Und deswegen danke für Lucia und ich denke, dass wir ja in Zukunft bestimmt nochmal zusammenkommen. Ja. Weil, wie es der Timo vorhin angesprochen hat, wir als Verein bleiben nicht stehen.
Ja.
Für uns geht es weiterhin nach vorne. Und da denke ich, dass wir über das ein oder andere Schöne noch berichten können.
Freut mich. Ihr seid immer herzlich hier eingeladen.
Da wir ja jetzt auch wissen, wo dein Haus wohnt, können wir auch euch immer aufschlagen.
Es wird noch schein.